Deutsch-Deutsche Mythen. 10 populäre Irrtümer über die BRD und die DDR. Von Andreas von Seggern. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Kerstin Hoffmann und Axel Thielmann. Vorbemerkung. Der Alltag im Osten war grau und der Ossi ist faul, meinen die Wessis. Die Wessis sind arrogant und die BRD ein Unterschlupf für alte Nazis, meinen die Ossis. Aber was ist an diesen Stereotypen überhaupt dran? Dieses Hörbuch möchte lange tradierte, eigentlich überwunden geglaubte Mythen im ostwestlichen Verhältnis wieder zum Blühen bringen. Mythen weniger im Sinne von Großerzählungen, aus denen nationale Identität gewonnen wird, wie es Herfried Münkler einmal formuliert hat, sondern eher als Elemente der Selbstvergewisserung und des sozialen Zusammenhaltes gesellschaftlicher Kollektive. In unserem Fall heißt das, salopp gesagt, die Wessis auf der einen und die Ossis auf der anderen Seite. Die liebgewordenen Klischees, ob historische, kulturelle oder gesellschaftliche, werden noch immer munter wiederholt. Es wird also Zeit, genauer hinzuschauen.
Irrtum 1. Es gab eine Stunde Null in West und Ost. Als die Waffen am 8. Mai 1945 endlich schwiegen, erinnerte sich der Publizist Arnulf Baring 1975, sei das Schönste die Stille gewesen. Keine Ängste mehr auszuhalten, stattdessen gefahrloses Sitzen unter dem blauen Himmel eines besonders schönen und warmen Frühlingstages. Doch dieses nicht seltene Gefühl der Erleichterung, zu den Davongekommenen zu gehören, wich rasch der Scham über die von Deutschen begangenen Verbrechen der zurückliegenden Jahre, der allgegenwärtigen Erfahrung von Gewalt und massenhaftem Tod und der Sorge vor einer gänzlich ungewissen Zukunft. Der Philosoph Karl Jaspers schrieb im August 1945 resigniert: »Uns bleibt, unser Verhängnis schlicht auf uns zu nehmen und dann zu tun, was noch möglich ist. Harte Arbeit auf lange Sicht, mit wenig Hoffnung auf unmittelbares Glück.« Der von den Nationalsozialisten erzwungene totale Krieg zog die totale Niederlage des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation nach sich. Während bei vielen Deutschen die Furcht vor dem Tod an der Front oder bei Bombenangriffen mit dem Eintreffen der Alliierten gewichen war, trugen andere weiter schwer an Kriegsfolgen wie Flucht, Vertreibung oder Kriegsgefangenschaft. So waren auch die Empfindungen der Menschen unterschiedlich. Für die einen kam endlich die Befreiung vom Albtraum der NS-Diktatur, andere erlebten das Kriegsende zunächst als totalen Zusammenbruch ihrer Ideale, Illusionen und Lebensentwürfe. Insgesamt überwog das Gefühl der völligen Zerschlagung tradierter Strukturen. An die Stelle des souveränen Staates traten die Administrationen der Besatzungsmächte. Das deutsche Wirtschaftsleben war durch Kriegseinwirkungen stark beeinträchtigt, wenngleich sich die Zerstörungen des wirtschaftlichen Potenzials bei weitem nicht im zunächst befürchteten Ausmaß zeigten. Soziale Strukturen hatten sich angesichts der Entwurzelung vieler Menschen im Zusammenhang mit Vertreibung, Flucht, Kriegsgefangenschaft, Evakuierungsmaßnahmen und den vielfältigen Formen nationalsozialistischer Repressionen während des Krieges bereits mehr und mehr aufgelöst. An welche Traditionen sollte man jetzt anknüpfen? Der nationalsozialistische Terror und das vernichtende Ergebnis des totalen Krieges hatten nicht nur überkommene Wertvorstellungen, sondern auch deutsche Wesensmerkmale in Frage gestellt, wenn nicht gar auf Dauer diskreditiert. Wie sollte man mit dieser historischen Bürde Zukunft gestalten? Es entstand die von Hermann Lübbe konstatierte Geschichtsmüdigkeit, die bis weit in die 1970er Jahre hinein andauerte. Man kappte die Verbindung zur Vergangenheit, wollte ungetrübt nach vorn schauen. Alles auf Anfang war das vorherrschende Gefühl, das man prägnant in der zeitgenössischen Formel einer Stunde Null zusammenfasste. Diese Formel wuchs sich in beiden Teilen Deutschlands nach 1945 zu einem, vielleicht sogar dem wirkungsmächtigsten Mythos aus. Wie aber wollte man die Idee eines kompletten Neuanfangs konkret umsetzen? Was die kapitalistische Wirtschaftsordnung betraf, fehlte es nicht an Versuchen, die privatwirtschaftlichen Strukturen und die ungleichen Einkommensverhältnisse aufzubrechen. Selbst die westdeutsche CDU kritisierte in ihrem ersten, dem Ahlener Programm von 1947, die Verteilung von Kapital und Produktionsmitteln, ließ aber rasch davon ab und sah sich schließlich durch die einsetzende wirtschaftliche Erholung seit 1948-49 vergleichsweise schnell bestätigt. Anders die sowjetisch besetzte Zone, in der die Schlüsselindustrien sofort verstaatlicht und die traditionellen Besitzverhältnisse durch eine radikale Bodenreform beseitigt wurden. Freilich mit zunächst verheerenden Folgen für Versorgung und wirtschaftliche Entwicklung. In beiden Teilen Deutschlands war die Elite der Nazis komplett beseitigt. Allerdings spielten in den westlichen Zonen nach einer nur kurzen Schamfrist seit 1947 zahlreiche durch NSDAP-Mitgliedschaft belastete Beamte in der neu aufgebauten Verwaltung eine vielfach tragende Rolle. Während im Osten auch auf dieser Ebene in aller Regel wesentlich gründlicher entnazifiziert wurde. So konnte in der entstehenden Bundesrepublik eine jedoch mit moralischem Makel behaftete, gut funktionierende Bürokratie etabliert werden, während der Staatsapparat der DDR auf vielen Ebenen noch lange mangels Erfahrung dilettieren musste. Was als Konsequenz der in den Worten Alfred Grossers totalen Entäußerung Deutschlands nach 1945 ebenfalls abklang, war die ausgeprägte nationale Selbstbezogenheit, die schon das Kaiserreich bis 1918, dann jedoch in extremster und im Wortsinne verheerender Form das nationalsozialistische Deutschland geprägt hatte. Das war zunächst eine Folge der Besatzung, die sich über kurz oder lang auch in einem schleichenden Wandel der Mentalitäten niederschlug.